Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Villa Muttermund.
Hallo, hallo, hallo. Die heutige Folge geht um die Schlafsituation in einer Familie und wir nehmen sie bereits zum zweiten Mal auf.
Alle, die am Montag traurig waren, dass keine Folge herauskommt, es war Baustellenlärm und wir konnten sie nicht rausschicken.
Na, ich habe es nicht geschafft, sie so rauszuschicken, wie wir sie aufgenommen hatten. Wir nehmen das Thema aber gleich wieder auf, weil das tatsächlich eine Wunschfolge war, die extrem überfällig war, weil der Wunsch sicher schon 2024 geäußert wurde, zwar spät 2024, also ich glaube wirklich Winter 2024, und dennoch sind wir da echt überfällig. Und es passt aber gerade so gut, auch wegen meiner gerade frischen Situation, dass wir ganz viel an unseren Schlafsituationen verändert haben, dass wir das eben aufgegriffen haben und darüber sprechen wollten. Der Wunsch war folgender, dass wir zusammen sprechen, wie wir, also die Mama mit ihren 4 und ich jetzt mit meinen 3 Kindern, schlafen. Wie da die Schlafsituation ist, wer schläft wo, wer schläft wie, wo gut. Und dass wir da ein bisschen drüber plaudern, auch ob es Generationenunterschiede gibt, wie es ist, wenn ein Geschwisterchen dazukommt, was da für Dinge zu beachten sind oder wie wir das gelebt haben mit unseren Kindern. Und wir haben da eigentlich eine sehr schöne Folge aufgenommen, aber wir schaffen es ebenso schön, glaube ich, das jetzt nochmal zu wiederholen und mit wesentlich besserer Audio.
Genau. Das Spannende ist, wir leben jetzt die Jahre mit unseren Kindern in der gleichen Wohnung. Weil du bist in meine ehemalige Wohnung gezogen, wo ich vor 7 Jahren ausgezogen bin.
Und wo du sehr, sehr lange mit deinen 4 Kindern gelebt hast.
Genau, eigentlich 25 Jahre lang mit allen Kindern gelebt habe.
Ja, alle deine 4 Kinder sind in dieser Wohnung auf die Welt gekommen. Von mir ist mein jüngstes Kind hier auf die Welt gekommen. Und du hast mit allen 4 Kindern hier schlafen gelebt und ich lebe jetzt schlafen mit meinen Kindern hier.
Ich war ja schon einige Jahre Hebamme, bevor du als meine Erste auf die Welt gekommen bist und war schon vielfache Tante. Und das hat mir geholfen, mir zu überlegen, wie würden ich es gern haben. Es hat damals ein Buch gegeben, das hat geheißen Das Familienbett. Ist ein tolles Buch, ist schon vergriffen, vielleicht findet es noch jemand. Aber da ist es darum gegangen, wie gut es der gesamten Familie tut, wenn man gemeinsam in einem Zimmer schläft. Das war das, was ich auch von meiner Schwester mitbekommen habe. Und bin aber dennoch einen anderen Weg gegangen, weil meine Schwester hat mit ihren Buben so gelebt, dass alle im gemeinsamen Ehebett waren. Und ich wollte das Ehebett jetzt nicht die ganze Babyzeit teilen, wollte mein Ehebett nicht ganz teilen und habe von daher gleich ein Anstellbett zugelegt und auch schon in der Schwangerschaft aufgebaut. Ich wusste, es muss ein Bett sein, wo ich dem Baby, das da jetzt zu uns kommt, wirklich eine lange Zeit, also für die ersten 2 Jahre, einen Bereich schaffe, den ich dann auch nicht verändern wollte. Das heißt, es hat kein Baby-Baby gegeben.
Ja, das gab es damals überhaupt noch nicht, oder?
Es gab so kleine Wiegen und Krippchen, ja, aber die waren auch wirklich sehr, sehr klein, so wirklich so, wie man es so niedlich findet.
Ja,
so
einen
ganz, ganz kleinen Anbau. Ich finde es auch sehr schön, aber es war mir klar, ich brauche irgendwas Größeres.
Ja, wir sind ja beide keine Fans des Baby Bay. Also als ich mit meinem ersten Kind schwanger war und wir überlegt haben, wie machen wir das mit unserem Großen, hast du dann sofort gesagt, also Baby Bay macht keinen Sinn. Du erlebst ganz, ganz viele Familien im Wochenbett, besuchst die auch zu Hause und das Baby Bay hat eigentlich nur einen Sinn und Zweck, nämlich als Ablage. Und hast uns wirklich gesagt, ja, die erste Zeit schläft das Baby sowieso nah an den Eltern. Wenn man sich fürs Familienbett entscheidet, dann legt man Neugeborenes ohnehin dann nicht weg von sich. Und danach ist es sehr schnell auch einfach zu klein, beziehungsweise die Kinder schneller mobil, als man es denkt. Also die robben und wurzeln sich ja sehr, sehr rasch und bleiben dann halt auch nicht gern in diesem kleinen Baby-Bay. Und das hat für mich so Sinn gemacht, dass ich auch immer gewusst habe, okay, Baby-Bay schaut urschön aus. Also aus ästhetischen Gründen hätte ich es natürlich auch gern gehabt. Und ich finde, gerade in der ersten Schwangerschaft ist man ja auch verlockt, es so schön zu machen einfach und so heimelig. Und da auch mit sehnsuchtsvollem Blick schon auf dieses Baby-Bay, das ja dann schon in der Schwangerschaft aufgebaut wird, hinzublicken, Aber natürlich habe ich mich dann auch daran orientiert, dass das wahrscheinlich nicht nachhaltig oder zukunftsweisend ist, so einen winzigen Raum fürs Baby da zu schaffen. Und deswegen haben wir beide eigentlich Baby Bay nie gelebt, sondern gleich sinnvolle Betten angestückelt.
Genau. Und das war sehr, sehr gut. Ja, ich finde, du warst jetzt keine extrem tolle Schläferin, aber das, was ich vorgehabt habe, dass ich beim Einschlafen meine 90 Zentimeter oder wir gemeinsam unsere 180 Zentimeter als Einschlaffläche haben, das hat geklappt. Da warst du toll. Ich habe dich in deinem Bettel, was gleich neben mir angebaut war, auf gleicher Ebene, der Spalt, der zwischen meiner Matratze und deiner Matratze war, zugestopft mit Decke. Also das war wirklich eine vergrößerte, gleiche Ebene. Das hat wirklich gut geklappt, dass du dort drinnen gelegen bist, wo ich dann schlafen gegangen bin. Ich bin eine Abendleserin und das wusste ich, das werde ich mit dir auch leben wollen. Es hat damals noch keine E-Reader gegeben. Ich bin ja da echt schon ein bisschen ein Mama-Dinosaurier. Das heißt, ich musste ein Licht aufdrehen. Ich konnte deinen Platz so abschirmen mit Tüchern, dass kein direktes Licht auf dich gefallen ist. Habe gelesen, das Licht abgedreht, bin schlafen gegangen. Und du bist alle 3 Stunden zum Trinken gekommen und ich weiß, ich konnte dich dann oft noch das erste oder vielleicht sogar das zweite Mal trinken, wieder zurücklegen und irgendwann bist du dann auch bei mir liegen geblieben. Und das war für mich und für deinen Papa ganz, ganz okay. Mhm. Wir waren sehr, sehr glücklich mit dieser Vergrößerung des Betts, wo du einfach die erste Nachthälfte auf jeden Fall in deinem Bett geschlafen hast und dann aufgewacht bist, wahrscheinlich in unserem Bett. Mhm. Ja, also mit dem waren wir echt happy.
Wir haben es dann eigentlich genauso gemacht, haben einfach unser Bett vergrößert. Wir haben gleich meinem Papa dann gebeten, in der Schwangerschaft unser Bett mit einer Bettkiste zu vergrößern. Mhm. Also die hat er selber gebaut und das waren dann noch einmal so 70 Zentimeter dran. Mehr ist sich in dem damaligen Schlafzimmer nicht ausgegangen, aber neben unser 1,60 Bett hatten wir dann 70 Zentimeter Bettkiste. Und deshalb eine schöne große Liegefläche, wo wir gewusst haben, okay, da hat jeder genug Platz. Als Baby- und Kinderschlafberaterin habe ich auch in meinen Ausbildungen gelernt, dass es wirklich wichtig ist, wenn man Familienbett lebt, dass man darauf achtet, dass jeder, der da drin liegen soll, 80 Zentimeter Platz mhm. hat, auch wenn das erst ein kleiner Wutzel ist. Weil mhm. ja, natürlich, das Baby bewegt sich anfangs gar nicht, also die legst du ab und dann bleiben sie. Das ändert sich halt so schnell. Und wenn man nicht darauf achtet, aber das Familienbett schön findet und leben will, dann braucht man genug Platz, weil sonst ist der Schlaf ständig gestört, wenn auch nicht durchs trinken wollende Kind oder durchs weinende Kind, dann zumindest durch einen Fuß oder eine mhm. Hand oder mhm. einfach zu wenig Platz oder durch gib mir die Decke oder gib mir den Polster vom Partner, der Partnerin. Also darauf schon einfach achten, Familienbett kann was unglaublich Schönes sein, wenn alle genug Platz haben. Und bei uns war es aber tatsächlich so, dass wir alle genug Platz hatten, aber mein Großer einfach von Anfang an ein Schläfer war, der nicht gut schlafen konnte, wenn ich in der Nähe bin. Mhm. Und das ist natürlich erst jetzt dann in Retrospektive so zu erklären, ist aber nach wie vor so und jetzt auch ganz stark von ihm immer wieder artikuliert, er kann nicht mit dem anderen gut im Bett schlafen. Mhm. Wir schlafen nach wie vor nicht gern mit ihm in einem Bett mhm. und nicht aus Mangel an Liebe, sondern an Mangel an Schlaf, wenn man mit ihm das Bett teilt. Und das war eine harte Schule und wer da schon uns länger hört, der weiß das auch, dass ich ja auch durch ihn zu meinen Ausbildungen gekommen bin und zu diesem Herzensthema Schlaf, weil mir das natürlich sehr wichtig ist. Und wir wollten tatsächlich immer Familienbett mhm. leben, auch von meinem Mann ausgehend. Wir fanden das beide romantisch und bequem und kuschelig und schön. Und es war für uns auch klar, die müssen ja nicht auch mitten in der Mitte vom Bett liegen, aber einfach dieses Raum miteinander teilen, hätten wir uns sehr schön mhm. vorgestellt, sehr schön ausgemalt, ist im Grunde für uns nicht das Richtige gewesen.
Ich habe erst durch dich, ja, oder meinen ältesten Enkelsohn gelernt, dass Familienbett manchmal noch eine Katastrophe ist. Mhm. Ja, und er schlaft ja auch bei mir und beim Opa Ernst, seit er 15 Monate ist, immer wieder. Und ich habe es mit ihm gut leben können, mit einer Matratze, die 60 Zentimeter tiefer war, als wir gelegen sind. Da hat er gut geschlafen. Haben wir ihn in unser Bett hinaufgenommen? Also für uns Erwachsene war es eine ganz, ganz schreckliche Nacht. Er ist ein absolut unruhiger Schläfer, er schreckt viel mehr hoch, er erkundigt sich viel mehr verbal wie mit Tasten, ob die wer sozusagen, die, ob wer da ist. Ja? Mhm. Ich habe das dann auch noch später ausprobiert, wo wir dann für die Kinder ein Stockbett gehabt haben, wo unten eine große 1,40 x 200 Liegefläche ist, mich mit ihm dorthin zu legen. Und das sind katastrophale Nächte. Das heißt, ich habe erst durch meinen Enkelsohn fast gelernt, Familie im Bett geht nicht für jeden. Ja, weil ich war ja auch von dem geprägt, dass es mit unseren vier Kindern, mit allen vieren geklappt hat. Mhm. Ja?
Ja, also das ist auch nicht ein Einzelfall, muss man auch wirklich sagen. Also ich merke das auch immer wieder in Schlafberatungen, dass natürlich die Familien zu mir kommen, die ein Kind haben, das unruhig schläft. Und wo wir uns dann auch ganz liebevoll auch anschauen, okay, was wird dem Kind gut tun? Mhm. Und gerade wenn sie es noch nicht verbalisieren können, ist es natürlich ein bisschen ein Hinschauen und ein Ausprobieren. Und dennoch funktioniert es ganz oft, dass einfach, muss auch nicht ein anderer Raum sein, aber ein bisschen Distanz eben zur Mama während dem Schlafen vielen Kindern guttun kann. Und es ist wirklich bei meinem Kind so, dass der jetzt 6,5 ist. Und auch wenn wir im Urlaub in einem Raum liegen, dann schreckt er oft hoch und wirklich mit seinem panischen Mama, weil er weiß, ich liege da irgendwo. Wo liege ich denn? Er braucht Kontakt, aber nicht auf eine Art und Weise, wo ich weiß, er braucht wirklich was, sondern einfach dieses störende, sich versichern, ja, dass ich da bin. Und das ist natürlich schlafstörend für alle Beteiligten. Und in einem Stockbett mit seinem Bruder funktioniert es Gott sei Dank gut. Also die beiden schlafen ruhigst durch. Auch wenn sie sich ursprünglich gewünscht haben, auch zusammen ein Brüderbett zu machen und das auch probiert haben. Aber was dazu geführt hat, dass schon beim Schlafen geht, mein Großer gesagt hat, na, ich muss wieder rauf, ich muss wieder rauf. Und schön langsam, er weiß das ja selber, er reflektiert das auch und weiß, ja, er hat da so seine Spirenzien, er hat echt ein paar Macken mit dem Schlafen, aber wir haben das sehr gut mittlerweile im Griff, klingt so blöd, aber
eigentlich gelöst. Gelöst. Man kann es schon sagen, gelöst. Ja. Ja. Das bringt uns dann auch zu der nächsten Frage, wie macht man das, wenn ein Geschwisterkind kommt? Da sind ja wir dann andere Wege gegangen. Bei uns war die Situation so, dass du bis zur Geburt von deinem Bruder, also wirklich bis zu der Nacht, wo er zur Welt gekommen ist, bist du in deinem ursprünglichen Gitterbettel, weil das war ein Gitterbett, wo wir auf einer Seite das Gitter runtergegeben haben und dann ganz an unser Elternbett herangestellt haben, da hast du geschlafen, bis du 2 Jahre, 5 Monate warst. Wir haben aber gewusst, es wird jetzt irgendwann soweit sein und es kommt ein zweites Baby dazu. Und wir haben dann sicher im letzten Monat vor der Geburt auf der anderen Seite vom Elternbett, also neben deinem Papa, ein bisschen größeres Kinderbett hingebaut, 70 x 1,40. Und du wusstest es natürlich schon über Wochen, dass kommt dein Geschwisterl auf die Welt, dann wirst du auf die Seite vom Papa übersiedeln. Das war dir ganz klar und wir haben es keinen Tag geübt und keinen Tag probiert, weil du warst verbal sehr, sehr gut. Und ich habe vollstes Vertrauen in dich gehabt, weil ich dich gekannt habe, was du einfach für ein lieber Mensch bist. Ich war mir sicher, es ist so, wie wir es uns ausgemacht haben. Und dein Bruder ist um Mitternacht zur Welt gekommen, du bist dann um 1:30 aufgewacht. Wir sind um 4 Uhr zu viert in unsere Viererbettenlandschaft gewandert und du hast sofort in deinem neuen Bett weitergeschlafen. Alle unsere Babys waren die ersten 14 Tage im gemeinsamen Bett. Ich brauchte das und ich merke das auch als Hebamme, dass das fast alle Familien brauchen. Die ersten 14 Tage zum Kennenlernen, zum Herausfinden, wie oft möchte ein Baby trinken, wie äußert sich das, dass man es nicht schafft, das Baby ins Beistellbett zu legen. Aber irgendwann, wenn man sie dann in der dritten Woche schon recht erfasst hat, landen dann die Kleinen auch im Beistellbettel und so war es mit deinem Bruder. Wir hatten dann die Situation Bruder, Mama, Papa, du. Und das bis du 4 Jahre alt warst. Also schon eine lange, lange Zeit hatten wir dann einfach auch 2 Kinder nebeneinander.
Und da ist ja auch wirklich eine wichtige Frage für alle, die ihr zweites Kind erwarten. Was tun, wenn das ältere Geschwisterchen noch im Bett schläft? Soll man das schon während der Schwangerschaft auslagern in ein eigenes Zimmer oder in ein eigenes Bett in dem gemeinsamen Zimmer? was tun, wenn dann das Baby da ist, wird dann das große Geschwisterchen total gestört im eigenen Schlafen. Wie macht man das, wenn man dann stillen muss und vielleicht doch ein kleines Licht aufdreht? Also all diese Bedenken, da kommt ein neuer Mensch, was tut das mit dem Schlaf des älteren Geschwisterchens? Und da ist eigentlich die Erfahrung ganz klar.
Die ersten, ich würde jetzt wieder sagen, 2 bis 3 Wochen ist etwas durcheinander in diesem Schlafzimmer, weil die größeren Geschwister es ja noch nicht gewohnt sind, ein grunzendes, schmatzendes, vielleicht auch weinendes Baby bei sich zu haben. Sie wachen auf, bekommen dann die Info der Eltern, es ist alles gut, das Baby möchte nur trinken, legen sich eh wieder hin. Ja, das war bei dir genauso. Also du warst sehr fixiert auch auf deinen Bruder, ja, voll schwesterlicher Fürsorge, und du hast dich wirklich die ersten 14 Tage oder 3 Wochen immer, wenn er zum Trinken geschmatzt hat, aufgesetzt im Bett, zu mir rübergeschaut.
Damit du den endlich stillst.
Ja, ja, du hast mich auch gesehen, weil ich habe immer eine Taschenlampe in den Polster gestopft, damit ich irgendeinen Lichtschimmer habe, um Mund- und Brustwarze zu koordinieren. Ja, das dauert ja auch seine Zeit, bis dann das Baby alles von allein findet. Das heißt, du hast mich gesehen, ich habe dich gesehen, ich habe gesagt, alles gut, er trinkt nur, und du hast dich dann hingelegt, weitergeschlafen. Und du warst ja jetzt keine besonders gute Schläferin, das heißt, du bist auch mit 2 Jahren, 5 Monaten immer wieder in der Nacht aufgewacht. Es war unkompliziert, weil du rübergegriffen hast, rübergekrapselt hast, aber einfach nicht durchgeschlafen hast. Und dann ab 3 Wochen hat es begonnen und du hast durchgeschlafen. Und ab da warst du eine wunderbare Schläferin, bist nie wieder aufgewacht. Du weißt das jetzt, und ich sage es für alle anderen, dass Babys in der Nacht ja oft gar nicht aufwachen und weinen, sondern eher aufwachen und schmatzen. Und man reagiert ja schon auf kleine Geräusche, damit einfach niemand im Schlafzimmer aufwachen muss. Und von da an, eigentlich 3 Wochen nach der Geburt von deinem Bruder, waren von deiner Seite perfekte Nächte. Das hat auch natürlich auch dir und deinem Papa so gut getan, ja, weil du warst wach und ausgeschlafen. Er, der auch Sorge gehabt hat, wie wird denn das sein, ja, mit einem Kind bei sich, das noch nie bei ihm geschlafen hat und halt einfach auch ein bisschen Mama fixiert. Und ihr habt dann einfach, ihr zwei, herrlich geschlafen. Und ich habe mit deinem Bruder, der ein bisschen ein besserer Schläfer war als du, auf der anderen Seite unserer Viererbettenlandschaft gut geschlafen.
Die Umstellung ist natürlich etwas, was alle betrifft, also wo es auch natürlich die großen Geschwisterkinder interessiert und wo es auch durch ungewohnte Geräusche geweckt werden. Aber eigentlich sagt man auch wirklich, sie gewöhnen sich so schnell daran, einfach an dieses Geschwisterchen, auch an die ungewohnten Geräusche. Und diese ungewohnten Geräusche sind ja nicht nur fürs größere Geschwisterchen komisch, sondern für einen selber auch. Man vergisst ja auch wieder, wie das ist, wenn dein Neugeborenes liegt. Und mein Mann und ich waren bei allen 3 Kindern verblüfft, wie laut auch so ein Neugeborenes ist. Die sind wie kleine Meerschweinchen, die grunzen und quieken und manchmal fiepsen.
Ja.
So ungefähr schläft dann ein Baby plötzlich. Und natürlich, das ist für ein Kind komisch, aber für einen selber auch. Also alle sind irgendwie wach. Die Kinder spüren das ja auch durch Spiegelneuronen, dass man als Mama da auch nicht total relaxed ist und alles im Griff hat, sondern einfach alle sind in einer nervösen Anspannung. Aber es pendelt sich ein. Und deshalb ist halt da auch wirklich der Tipp, dass man während der Schwangerschaft eigentlich an der Schlafsituation der Ältesten nichts ändern muss, weil man es auch so schwer kann, wenn man schwanger ist und man hat ein älteres Geschwisterchen und man weiß nicht, wie das dann werden wird, dann schiebt es einfach diese Sorge mal weg und schaut es dann, wie es werden wird. Weil man muss dann immer als Familie spontan schauen, okay, kann das Kind wirklich gar nicht schlafen? Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, es vielleicht mit dem anderen Elternteil auszulagern. Oder man sagt, die Mama zieht mit einem anderen Baby aus. Oder es gibt so viele unterschiedliche Dinge. Oder man traut dem Kind doch 2, 3 Wochen zu, sich daran zu gewöhnen, und plötzlich schlafen alle gut im Familienbett. Oder man spürt schon in der Schwangerschaft, nein, es ist jetzt für uns der absolut richtige Zeitpunkt, dass das ältere Kind ein eigenes Zimmer kriegt. Dann kann man es machen, und das ist auch völlig legitim. Nur muss man wissen, man muss selber in der Klarheit sein. Und oft fehlt die, bis dann das zweite Kind wirklich da ist, weil man auch gar nicht weiß, was kommt denn da schon wieder für ein Kind. Ist das eins, das ganz viel Aufmerksamkeit braucht in der Nacht? Ist das eins, das sowieso gut schlaft? Das heißt, man muss sich das flexibel anschauen und kann erst dann reagieren, wenn es soweit ist.
Ich bin überhaupt da der Fan, eigentlich nicht alles vom Kopf her zu machen und durchplanen zu wollen, weil die Lebensrealität zeigt, dass die besten Entscheidungen sind die, die man dann aus der Situation trifft, weil es gar nicht anders geht. Ja, und ich würde jetzt auch eben nicht nur, weil da jetzt irgendwann jemand noch dazu stößt, eine künstliche Änderung herbeiführen, wenn es niemand will, der derzeit auf der Welt ist. Und es kann ganz, ganz easy sein, wenn das Geschwisterl kommt. Ich habe wahrscheinlich genauso wie du in deiner Schlafberatung so viele Situationen, dass sich durch die Geburt eines Kindes Schlafsituationen ändern und meiner Erfahrung nach häufiger zum Positiven. Mhm. Ja, also ich betone auch immer, dass Kinder ja in einer Gemeinschaft leben, in einer Familie leben, dass sie sozial sind. Und wenn dann plötzlich ein Baby da ist, dass sie spüren, okay, in der Nacht ist die Mama besetzt und von einer Nacht auf die andere wird die Mama nicht mehr gebraucht. Wie war es denn jetzt bei dir?
Also die Situation, als der zweite gekommen ist, war einfach, dass ich dann plötzlich ein Baby hatte, das mich zum Stillen gebraucht hat. Und ich habe eigentlich schlecht geschlafen wegen dem Großen, weil der sich wesentlich öfter gemeldet hat als der Kleine. Und wir haben aber auch in der Situation wieder Familienbett probiert, haben gedacht, okay, wir schlafen alle beisammen. Das hat es nur verschlimmert. Mhm. Tatsächlich waren die Nächte noch schlechter, wenn er nah bei uns geschlafen hat. Und mein zweiter war aber von sich aus ein ganz ruhiger Schläfer. Mhm. Was ich immer wieder sehr lustig finde, weil wer uns auch schon länger hört, mein Mittlerer ist ein Fidschi-Pfeil, der den ganzen Tag tut und tut und in der Früh aufwacht, mit bester Laune den Tag hernimmt und bis er ins Bett plumpst Gas gibt. Und dann schläft er seine Nacht durch, meldet sich nicht, wacht auf und gibt wieder Gas. Und mit ihm in einem Bett zu schlafen, ist das Schönste.
Ist mega. Ich schlafe ja auch mit ihm.
Ja, mit ihm konnte ich wirklich auch in Löffelchenstellung, er in meinem Arm, jahrelang gut schlafen. Und er ist wirklich da ein ruhiger Schläfer und da werde ich fast sentimental, weil das ist was ich auch nie wieder kriege. Und was aber sehr, sehr schön ist. Und ich immer in Erinnerung haben werde, was der für ein Seelchen ist im Schlafen. Er hat bei uns im Bett geschlafen. Und irgendwann gab es da aber auch eine Umstellung und ich könnte auch gar nicht sagen, wann. Da wollte er dann, glaube ich, auch ins Nebenzimmer ziehen zu seinem großen Bruder. Sie haben dann ein Stockbett gehabt und er durfte unten schlafen und ist aber in der Nacht zu uns rübergekommen. Auch völlig unproblematisch, weil durch eine Verbindungstür verbunden und ist dann einfach zu uns ins Bett und hat dort weitergeschlafen. Ganz easy. Nur war ich dann auch schon hochschwanger und habe auch gewusst, okay, jetzt kommt dann noch ein Baby. Und genau diese Überlegung, ist mir das dann zu viel? Stillendes Kind und eins, das in der Nacht rübertrappelt, sich irgendwo im Bett hinwirft und das im Dunkeln und man weiß auch nie, wo das Baby liegt. Und habe dann auch gemerkt, na gut, ich schaue einfach, wie es dann ist. Und sehr schnell, aber nachdem der dritte dann da war, habe ich gemerkt, okay, es ist einfach Zeit dafür, dass er in seinem Bett bleibt. Er war dann auch schon über 3 Jahre alt. Ich habe gewusst, theoretisch könnte er das. Es war da einfach eine Angewohnheit, dass wenn er wach wird, rübertrappelt zu uns. Und deswegen haben wir einfach beschlossen, wir stellen das um und haben das mit ihm kommuniziert, dass er bitte in seinem Bett bleiben soll. Wir haben das gar nicht auf den Babybruder geschoben, aber auch wie es halt eben ist, hat er das sehr schön angenommen, ist in seinem Bett geblieben und seitdem schlafen die beiden Großen einfach durch in ihrem Zimmer. Und der Mini ist zu uns gekommen und schläft nach wie vor bei uns in unserem angestückelten Bett. Auch wenn ich wirklich merke, ihm würde es auch gut tun, beziehungsweise unseren Nächten sehr gut tun, wenn ich sein Bett von meinem entkopple und es würde sein Durchschlafen fördern, wenn ich das entkopple. Aber so ehrlich bin ich und so ehrlich finde ich, muss ich da auch sein, dass ich sage, ich bin da noch nicht so weit. Und das ist ja auch der Grund, warum oft eine Schlafsituation nicht ideal ist, weil man als Mama ja auch mit dem Mamaherz drin hängt und viele Sachen ganz ambivalent fühlt. Einerseits möchte man seine Ruhe in der Nacht haben, andererseits genießt man den Körperkontakt zu seinem Kind, zu seinem jüngsten Kind, zu seinem einzigen, weiß Gott, zu dem Baby halt, das man hat. Und deswegen ist das so ein sehr präsentes Thema, dieses Schlafen, das oft aber ambivalent ist, wo man wirklich sagt, ich liebe es, Familienbett, und ich hasse es, dass ich keinen Schlaf kriege. Und deswegen bin ich noch an dem Punkt, wo ich sage, ich finde es noch okay und aber auch weiß, irgendwann wird diese Umstellung auf uns zukommen, dass er einfach auch in unserem Zimmer sein eigenes Betty hat und dort sicher besser schlafen wird als jetzt direkt neben mir. Und wenn ich soweit bin, werde ich die Umstellung wagen.
Du warst jetzt schon bei der Situation, wo du jetzt eine Dreifachmama geworden bist. Bei uns gibt es ja dann noch ein drittes und ein viertes Kind. Und bei uns war es so, dass du dann ab da, wo du 4 Jahre alt warst, in deinem Kinderzimmer eingeschlafen bist und auch durchgeschlafen hast. Man muss wissen, also,
Fangen wir
na,
mal
okay,
na,
ja,
das Auslagern.
Ja,
Das ist ja
okay.
auch das Spannende.
Bis du 4 warst, warst du bei uns im Schlafzimmer. Einfach aus der Wohnsituation, dass zwischen dem Elternschlafzimmer und deinem zukünftigen Kinderzimmer ist der ganze Rest der Wohnung. Ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, ein Vorzimmer, die Küche und dann das Kinderzimmer. Und wir waren damals nicht mit Babyphone unterwegs. Das heißt, ich wusste, erst wenn du durchschlafst, dann wirst du, und es war auch so besprochen, dann wirst du ein Stockbett haben, ja, dass du dir auch aussuchen hast dürfen. Ja, also das war uns allen klar, schlafst du einmal durch, dann hast du dein Stockbett im Kinderzimmer, weil hören werde ich dich nicht mehr. Ja, es war dir auch nie verboten zu kommen, aber wie es halt so ist, wenn man in dem Alter ist, wo man durchschläft, schläft man auch bis in der Früh durch und kommt in der Nacht nicht. Und so war es mit dir ganz knapp vor deinem 4. Geburtstag. War von daher sehr günstig, weil ich circa zu diesem Zeitpunkt dann schwanger geworden bin mit der Nummer 3. Das heißt, fast die komplette Schwangerschaft hatten wir dann nur ein Baby oder einen kleinen Buben bei uns. Und dann, wo deine Schwester auf die Welt gekommen ist, war es so wie bei dir. Er ist zum Papa übersiedelt, sie war bei mir in dem gleichen Bett. Also das war, haben wir genauso gespielt. Und dein Bruder hat dich sehr, sehr geliebt. Und ist mit circa 2,5, also nur einige Wochen oder Monate nach der Geburt von seiner kleinen Schwester zu dir gezogen, weil der hat dann eben auch schon durchgeschlafen und er war ja nicht allein, weil seine große Schwester war schon im Stockbett über ihm. Das war so wie ein L gestellt, kannst dich erinnern? Du hast aus deinem Stockbett runtergeschaut und er ist so wie ein L unter dir gelegen. Das heißt, ihr habt es euch viel besser gesehen als ein Stockbett, wo ein Bett über ein anderen ist. Ja? Und das hat prima geklappt. Ja? Und es war auch so, dass wenn einer von euch in der Nacht was gebraucht hat, ja, dann ist der andere gekommen und hat uns geholt. Also das hat gut geklappt und wir haben kein Babyfon gehabt. Also wir konnten euch wirklich in der Nacht nicht hören.
Ich glaube, das ist schon ein Generationenunterschied, weil das heutzutage irgendwie unvorstellbar wirkt, sich so sehr rauszunehmen, dass man sagt, so kleine Kinder mit 4 und 2 hat man wirklich wo man sie nicht hören kann. Vielleicht ist das jetzt auch nur in mir so verankert, dass ich da mir so denke, so wow, wie macht man das? Aber ich glaube, vielen in der Generation geht das so. Wir sind einfach so eine Überwachungsgeneration. Wir sind so gewöhnt, ständig auch den Kontakt zu anderen Menschen zu haben, mit dem Handy ja quasi verschweißt zu sein und immer auch im Nebenzimmer dem Partner zu schreiben, bitte bringst du mir noch eine Flasche oder so. Also dieses Nicht-Kontakt haben ist völlig unvorstellbar für unsere Generation. Und deshalb glaube ich auch so in uns drinnen, dass wir für die Kinder eben immer verfügbar sein müssen. Und wobei ich das ja einerseits ja auch in meinen Schlafberatungen ja auch versuche, den Frauen zuzugestehen, dass man nicht die ganze Nacht verfügbar sein muss, sondern nur dann, wenn man gebraucht wird, ist das genau der Punkt. Wenn man gebraucht wird, will man ja die Kinder hören. Muss man die Kinder hören.
Ja, aber Kinder können gehen.
Ja,
und Kinder können laut rufen. Ich höre sie vielleicht nicht vom Kinderzimmer, aber spätestens vom Vorzimmer oder Esszimmer hätte ich euch gehört, wenn da ein Weinen ist. Ich hoffe, es kommt auch durch, dass wir keine schlechten oder Rabeneltern oder unverantwortlichen Eltern waren, aber es war ganz, ganz klar, ihr könnt schlafen, ihr wisst, wo wir sind, ihr dürft jederzeit kommen, wenn ihr uns braucht, aber es war auch klar,
In der Nacht wird geschlafen. Ja. Ich finde es ja so mega interessant und ich hoffe, die Zuhörenden auch, aber mir geht es gerade jetzt darum, dass ich es so interessant finde, weil wir ganz akut in der Situation sind, dass wir in derselben Wohnung leben, wo du mit uns gelebt hast. Und alles, was du mir erzählst, ist deshalb so nah, weil wir dieselben Räumlichkeiten erlebt haben mit unseren Kindern. Wir sind ja vor 3 Jahren hier eingezogen und hatten ein fast einjähriges und fast 3-jähriges Kind. Und natürlich schaut man sich dann an, okay, wo schläft man in dieser Wohnung? Und für uns war ganz klar, na, wir schlafen nicht in dem ursprünglichen Schlafzimmer, das immer das Schlafzimmer war, wo du also geschlafen hast, sondern wir haben hinten eben 2 große Kinderzimmer, die von dem Schlafzimmer durch sehr viele Räume getrennt sind und die Wohnung ist wirklich so schlauchhaft, also das ist wie so eine Schlange, das heißt, es ist schon wirklich sehr weit entfernt. Und uns war klar, wir ziehen in das eine Kinderzimmer und die Kinder mit der Durchgangstür in das andere Kinderzimmer. Und das auch deshalb, weil der 9 Monate Alte ja da auch noch viel gebraucht hat, auch noch wirklich bei uns im Bett geschlafen hat. Wir auch da wieder den Wunsch hatten, vielleicht schlafen wir doch alle in einem Raum. Dann sehr schnell gemerkt haben, nope, das klappt für meinen Großen nicht, der wacht ständig auf. Dann haben wir uns räumlich wieder getrennt und haben so bis vor 2 Wochen geschlafen. Und vor ein paar Wochen habe ich dann selber gemerkt, dass das eigentlich eine sehr ungünstige Situation ist. Unser Raum, in dem wir geschlafen haben, war das Durchgangszimmer zu Küche, Klo etc. Und wenn unsere Kinder aufgewacht sind und gleich mal aufs Klo mussten, sind sie durch unser Schlafzimmer durchgegangen. Eventuell haben sie den Mini aufgeweckt. Eventuell wollten sie auch gleich, dass der Tag startet. Eventuell war es uns dann zu früh. Das heißt, die ersten Konflikte sind vielleicht schon gekommen mit legt euch wieder hin. Aber natürlich, man kann kein Kind zum Weiterschlafen zwingen. Und unsere Kinder gingen tendenziell früh schlafen, stehen tendenziell früh auf. Und deshalb waren die Morgen einfach immer ein bisschen knatschig. Oder oft ein bisschen knatschig. Wir haben ihnen dann auch wirklich beigebracht quasi, sie dürfen, wenn sie wach sind, ihr Licht aufdrehen in ihrem Zimmer und sie dürfen anfangen zum Spielen. Das hat sehr gut funktioniert. Dann haben sie halt ihr Playmobil gespielt und Lego. Und dennoch waren wir gestört. Und vor ein paar Wochen habe ich dann wirklich gemerkt, sie sind jetzt 6,5 und 4,5. Sie brauchen uns die gesamte Nacht nicht. Und in der Früh aber dennoch mein Großer dann immer wieder schon, dass er dann doch gekommen ist, dass er doch geweckt hat. Dass wir mitbekommen haben, dass wenn er wach ist, dass er dann einfach den Namen seines Bruders sagt mit, bist du wach? Und ich ihm gesagt habe, du kannst nicht fragen, bist du wach, weil er ist sofort wach. Und Gott sei Dank ist er ja einer, der dann wach und happy ist und let's go. Aber das war uns dann halt oft einfach zu früh. Und dann habe ich so gespürt, okay, aber wenn sie das so leben und gut leben, dann muss ich mich halt rausnehmen. Und ich habe richtig gemerkt, ich sehne mich nach einem Refugium. Das war auch in der Zeit, wo wir dann auch in der Podcast-Folge so über Ordnung gesprochen haben und ich so gespürt habe, in dieser Wohnung fällt es mir so schwer, eine Ordnung in unser Familiensystem reinzubringen. Nicht einmal vom Chaos. Ich finde, das haben wir sehr gut im Griff mit 3 Kindern. Es ist eigentlich immer zusammengeräumt, finde ich. Aber vor allem inhaltlich quasi, dass es einfach für mich schwer ist zu sortieren, was kommt wohin und was hat wo seinen Platz und wo sitzt man eben und so. Und dass ich da gespürt habe, ich sehne mich so nach Ordnung und auch ganz stark gemerkt hat, dieser Raum, in dem immer das Schlafzimmer war, da zieht es mich hin, dass ich da jetzt einfach schlafen möchte, dass ich da so mein Refugium möchte, was eine Tür hat, wo ich auch sagen kann, die mache ich zu. Und da trotzdem gemerkt habe, da sind trotzdem viele Prozesse in mir dann gewesen, aber ich höre dann meine Kinder nicht. Ich höre sie nicht. Und auch von meinen Kindern, dadurch, dass wir im Winter jetzt 2-mal Magen-Darm-Virus haben, so meiner Mittlerin auch gekommen, was ist, wenn ich speib? Ich dachte, ja, shit, was ist, wenn der speibt? Was ist dann? Was mache ich dann? Und dann auch von dir gekommen ist, naja, dann wird der andere Bruder kommen und holen, der speibt wer. Und im Grunde ist das ja auch genau so, wie ich und mein Mann und auch du mit Kindern leben möchte. Einfach viel im Vertrauen, viel angstfrei, auch sich da immer wieder selber bei der Nase nehmen und Dinge bewusst loslassen. Und dann war klar, okay, wir trauen sie dann zu. Und es ist so schön aufgegangen. Also es ist wirklich sehr schön aufgegangen. Es war dann eine extreme Haruk-Auktion, da wir wirklich ein Bürozimmer, das aber auch Spielezimmer war, erstens mal entrümpeln mussten, ganz viele Spielsachen einfach weggegeben haben, die eh nicht bespielt werden. Und einen riesigen, riesigen Schreibtisch abbauen, 2 Betten, unser Bett und das vom Mini abbauen, aufbauen, also es war wirklich eine große Aktion und hat sich sehr ausgezahlt. Also muss ich wirklich sagen, und den Kindern tut es so gut.
Und ihr lebt das auch, Babyfon, weil das war ja auch eine Überlegung, wie werdet ihr das machen? Und ich hoffe, ihr lebt es ohne Babyfon.
Natürlich, ja. Gut. Also natürlich war das im ersten Moment dann so eine Überlegung, wenn ich das so weit weg bin, was ich noch nie war. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Ich war von meinen Kindern noch nie innerhalb einer Wohnung oder eines Hotelzimmers oder im Waldviertelhaus räumlich so getrennt in der Nacht.
Also so weit, es sind schätze ich 15 Meter.
Ja, das weiß ich nicht.
Haben wir es jetzt gerade durchgerechnet.
Das ist schön. Ja. Ich könnte das überhaupt nicht einschätzen. Ich bin da ein Nudelauge sondergleichen.
Ja.
Ja, ich finde, ja, wurscht wie weit. Es ist außer Hörweite.
Es ist eine große Wohnung, ja, und eine verschachtelte Wohnung und 15 Laufmeter mit einigen Ecken. Man hört die Kinder wirklich nicht. Und ich denke mir, wie gut habt ihr jetzt endlich, dass ihr eure Kinder in der Früh nicht hört, die schon wach sein dürfen, die schon spielen dürfen, die wissen, wenn die Schlafzimmertür zu ist, dann darf man eigentlich nur klopfen, wenn man wirklich, wirklich, wirklich was braucht. Also so war es bei uns die Regel. Eure Regeln kenne ich ja noch nicht. Aber ihr gebt ihnen ja da einen großen Schuss Freiheit mit. Und ich glaube, das bekommst du jetzt schon als Echo zurück.
Nein, es ist wirklich unglaublich schön aufgegangen. Erstens mal hat es uns sehr verwundert, dass es bis auf diesen einen Einwurf von dem Mittleren, was ist, wenn ich speib, zu keinerlei Widerstand gekommen ist, zu keinerlei. Ich habe sie natürlich auch nicht in Diskussion gestellt und es hat in mir ja länger gearbeitet. Also es ist einfach die Idee gekommen, dann hat es gearbeitet, dann habe ich gemerkt, ui, ich kann es auch nicht mehr loslassen. Dann hat es gerattert, ui, ich fange schon an, die Zimmer einzurichten und zu planen. Es macht mir auch unglaublich großen Spaß. Und dann habe ich gemerkt, ui, so, jetzt muss ich mal mit meinem Mann reden. Und dann habe ich ihm das gesagt, du, ich habe da eine Idee und ich hoffe, du machst mit, weil ich kann es eh nicht mehr gehen lassen. Und zuerst war er auch einfach überwältigt von dieser Aufgabe, diese Zimmer zu tauschen. Das ist immer so seine erste Reaktion. Was tust du uns da schon wieder für Arbeit an? Also, ja, verstehe ich schon. Aber das machen wir. Komm. Und dann war er sehr schnell an Bord und dann hat er auch 2 Tage später gesagt, er freut sich jetzt auch schon auf den Umzug. Und von den Kindern wurde es dann wirklich bis auf diesen Einwurf reibungsfrei angenommen. Lustigerweise von meinem Großen ganz, ganz mit Feuereifer. Das hat mich sehr gewundert. Aber erstens spürt er auch, die Distanz tut nicht schlecht. Zweitens hat er es halt auch oft abbekommen, weil er halt immer der Erste ist, der wach ist. Und dann immer noch durchgeht und immer noch sagt, ich muss Lulu. Geh doch einfach. Wirklich, geh doch einfach leise, Lulu. Weiß ich nicht. Dann halt dann die Tür manchmal clasht, wo es halt auch ist. So, bitte mach die Tür doch leise zu. Ja, also der hat sicher Reibereien da großteils dann irgendwie schon in der Früh. Schon in der Früh.
Eigentlich.
Ja, also es kam dann schon oft in der Früh mit ihm zu Reibereien, wo ich auch froh war, dass ich ihm die nehme. Ja, dass ich uns die Chance gebe, da freudvoll in den Tag zu starten. Und das geht so auf. Das geht so auf. Sie schlafen noch länger. Das ist wieder dem zu schulden, dass mein Großer nicht, sobald er aufwacht, Kontakt zu uns suchen muss, sondern dass er wirklich einfach schläft, bis sein Körper bereit ist, aufzustehen. Und sie sind völlig friedlich in der Früh. Es kommt zu keinen Konflikten, vielleicht auch deshalb, weil wir uns rausnehmen, weil klar ist, es gibt niemanden, der das schlichtet. Sie lesen, sie malen, sie spielen. Also ich bin ganz glücklich. Ich nehme es jetzt einfach mal so, wie es jetzt gerade ist. Vielleicht ändert sich auch wieder was. Aber momentan bin ich sehr, sehr froh, da Distanz reingebracht zu haben. Vertrauen ist ja schon ein Mantra von uns, auch im Leben mit Kindern. Und das haben sie auch stark gespürt, dass wir ihnen zutrauen, da alleine aufzustehen. Und wir haben es dann auch so schön gemerkt, als meine Patentochter bei uns geschlafen hat. Und ich habe ihnen dann auch schon wirklich aktiv auf einem Tischerl im Nebenzimmer von ihrem Schlafzimmer Frühstück hergerichtet, so à la, esst, sobald ihr wach seid, aber lasst uns in Ruhe. Und die haben das genossen. Wir sind dann irgendwann ins Zimmer gekommen. Sie haben einfach gefrühstückt und schon gemalt. Und das muss man ja noch dazu sagen, wir sind ja auch jetzt nicht in der Situation, dass wir dann bis 9 Uhr schlafen und wollen, dass unsere Kinder still sind. Wir haben ja noch ein Kind. Es ist ja der Mini mit uns in unser Refugium eingezogen und der weckt uns auch in der Früh. Das heißt, wir stehen ja eh simultan mit den Kindern auf, aber wir stehen in Frieden auf. Macht das Sinn?
Ja, das macht großen Sinn. Ich habe jetzt so ein bisschen weiter gedacht, ja, wann wird denn der nächste Wechsel kommen? Und eben auch da die Erfahrung, sozusagen, deine Schwester ist dann mit 2,5 zu euch gezogen. Da hattet ihr dann das 3er-Stockbett. Ich war schon wieder schwanger mit Nummer 4. Deine Schwester ist dann auch mit 2,5 Jahren zu euch in die Bettlade gezogen. Und ab da waren wir ohne Kinder. Und eigentlich Kinder im Alter von 2, 5, 7 und 9,5. Haben gemeinsam zu viert die Nacht verbracht.
Ja, das weiß ich auch noch. Erstens mal ist dieser Bettenturm eins der schönsten Dinge meiner gesamten Kindheit. Das war auch mein Refugium. Ich durfte da wirklich mit 7 Jahren offenbar ganz oben unter der Decke auf 4 Meter Höhe schlafen. Das war ein Altbau und wirklich eben so Stockbetten gestapelt. Das gab es nie nirgendwo. Das hatte sonst niemand.
Nein, weil das haben wir auch vom Tischler anfertigen lassen. Es hat ja so diese Flexer Holzstockbetten gegeben und wir haben dann vom Tischler einfach verlangt, er muss doch noch irgendetwas schaffen, dass das die nächste Ebene auch noch sicher steht. Und er war mal prinzipiell skeptisch, ja, ob das geht. Und er hat aber dann eine, ich kann mich noch erinnern, vielleicht 15 bis 20 Zentimeter, ich glaube eher 20 bis 25 Zentimeter lange Gewindestange zwischen das zweite und das dritte Stockbett in jeden Pfosten hineingedreht, ja, und dann das andere Bett draufgedreht. Frag mich nicht, wie das geht, aber Tischler können das. Und das war bombig und bombenfest. Mhm. Soweit ich mich erinnern konnte als Mama, haben es deine Geschwister sehr, sehr gut akzeptiert, dass sie eigentlich fast nie in das dritte Stockbett gekraxelt sind.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals eins meiner Geschwister bei mir da oben war. Also sicher nicht mit mir, wenn heimlich, müssten sie mir das jetzt sagen. Aber ich meine, es gab ja auch nichts oben zu holen, außer wenn die Hälfte.
Aber es war ganz klar, auch jetzt von der Familienstruktur, ihr seid ja wirklich alle vier, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Ordnung, ja, du im Obersten, dann dein Bruder, dann deine Schwester und dann die Allerkleinste in der Bettenlade.
Ja, so
es hat die absolute Ordnung gehabt. Ihr wart auch sehr ordentlich, also euch war es auch immer wichtig zu wissen, wer ist der Älteste, was kann jemand, was hat jemand früher können, also dieses Vergleichen. Mhm. Und ich kann mich eben nicht erinnern, dass ich irgendeines deiner Geschwister da oben jemals gesehen habe. Das heißt, ich glaube, es ist wirklich akzeptiert worden, dieses Bett gehört der Valerie.
Ich weiß auch, dass ich so gut wie nie in den Betten meiner Geschwister war.
Glaube ich auch nicht.
Das war einfach nicht so. Man hat sich in sein eigenes Bett zurückgezogen und ich habe dort auch mit Freundinnen oben geschlafen und wir hatten die Betten doch, bis wir 13, 14 waren. Das heißt, es geht alles da auf diesen 90 mal 200 Matratzen, haben wir schon ein bisschen so unser Reich gehabt. Und den Turm habe ich sehr gern gehabt. Und dass wir alle miteinander in einem Raum schlafen, weiß ich auch, ist wirklich stark von mir ausgegangen. Mhm. Weil wir hatten dann eben zwei große Räume zur Verfügung, wo ihr dann auch gesagt habt, okay, wer schlaft wo, soll man gleich teilen, zwei Kinder in dem einen Zimmer, zwei in dem anderen. Oder machen wir ein Schlafzimmer, wo alle schlafen. Und das ist von mir ausgegangen, dass ich wollte, dass wir alle in einem Raum schlafen.
Mhm. Es ist von dir ausgegangen und so wie es in einem Rudel ist, alle anderen haben dann auch ja gesagt. Aber ich glaube, wir hätten wirklich, wenn du gesagt hast, nein, das geht nicht, du magst entweder ganz allein schlafen oder mit einer.
Das wäre eine Option gewesen?
Na sicher. Aber du warst dieses Alpha-Tier. Wir haben ja eh schon einmal gesprochen. Mhm. Ja, es ist dir nicht in den Sinn gekommen.
Nein, ist mir wirklich nicht.
Nein, das war auch nicht in dir
tragisch.
Drin. Du warst happy, du sagst jetzt noch, das gehört zu deinen schönsten Kindern. Jetzt machst du mich wieder traurig.
Nein, ich mache dich nicht traurig. Ich finde es nur gerade spannend, dass das eine Option gewesen wäre, weil natürlich dann in den Teenagerjahren nichts ein größerer Wunsch war als ein eigenes Zimmer. Wir haben das ja dann noch umgesetzt, als ich 14 Jahre alt war. Also ich weiß, dass der Wunsch nach einem eigenen Zimmer schon weit vor dieser Umstellung zu einem eigenen Zimmer passiert ist. Und natürlich, jetzt in mir ist es dieses Zimmer alleine, warum habe ich da als Siebenjährige bitte nicht ja gesagt, aber gut.
Weil du als Siebenjährige mit deinen Geschwistern sein wolltest.
Ja, natürlich. Ja, eh. Ich finde es ja auch so schön, dass das jetzt bei meinen Kindern genauso ist. Und deswegen bin ich auch gespannt, wann mein Jüngster rüberzieht. Aber da merke ich, also das muss jetzt noch wirklich warten. Jetzt sind wir noch dazu weit weg. Also bis der darüber darf.
Wird es noch vielleicht ein ganzes Jahr vergehen,
ja,
oder?
Das wird auf
es
jeden
wird
Fall
erst dann gehen, wenn er gut durchschlaft und hinüber will.
Genau.
Das kommt ja. Also ich glaube, konnte ich schon sagen, dass dieses von den Eltern weg dann zu den Geschwistern ab einem Zeitpunkt ist, wo sie sich erstens auch selber zutrauen und dorthin wollen. Dorthin wollen, wo dann eigentlich auch Highlife vermutet wird. Mhm. Und das ist ja auch.
Na, auf jeden Fall.
Und das kommt eigentlich früher, als man glaubt. Ja.
Ja, wenn das von ihm auskommt, dann wird es mir quasi leicht gemacht, weil da würde ich sofort mitziehen. Ich finde eben, das Schwierige ist, wenn man das selber so in sich fühlen muss und da eben noch so diese Ambivalenz spürt. Mhm. Aber gut, das ist auf jeden Fall Thema für mein Zukunfts-Ich. Jetzt genieße ich gerade, dass das sehr schön funktioniert hat und wir in einem neuen Schlafzimmer schlafen.
Die Situation war ja die, dass ich mit unseren Schlafsituationen immer recht gut können habe und klar können habe und irgendwann kommt es dann wirklich so, dass man 4 Kinder hat. Sie schlafen ganz woanders, man hat sein Bett wieder, man kann auch viel besser schlafen. Wie kurz diese Phase ist, ja, die auch ich als sehr intensiv, sehr anstrengend empfunden habe, eigentlich über viele Jahre, schlechte Nächte, ja, weil ihr einfach Kinder wart, egal wo ihr gelegen seid, ja. Aber die Kinder, die wir bei uns hatten, die haben halt einfach uns noch gebraucht. Mhm. Ich glaube, ich verniedliche nichts, aber wie kurz diese Phase ist. Mhm. Ja, und wie viel länger ich in meinem ganzen Leben ohne Kinder schlafe. Mhm. Und es sind ja auch sehr, sehr schöne Momente. Also wir haben, selbst wir, die wir viel, viel weniger Fotos haben, als jetzt in der Handyzeit möglich sind, haben viele, viele Fotos, wo das Bett Schlafsituationen, Schlafzimmer aufgenommen, weil im Schlafzimmer wird gespielt, getobt, geknuddelt und so weiter. Ja, aber irgendwann ist das auch vorbei. Mhm. Ja. Oh.
Also ich, ja, kann mir das gar nicht vorstellen, aber es ist ja auch wirklich so, dass wir da auch vielleicht ein bisschen sagen wollen, dass diese ganz intensive Zeit, die man hat, wenn man kleine Kinder zu Hause hat und viele Hörende, die uns hören, haben gerade diese Phase, dass ja eben das Spannende ist, dass wir da verschiedene Generationen haben und du auch eigentlich sagen kannst, dass es eine kurze Phase in dem Leben mit Kindern ist und auch in Retrospektive gar nicht mehr so wichtig. Also dass man wirklich sagen muss, das, was jetzt so omnipräsent und intensiv und ambivalent ist und so viel Hirnkapazität einnimmt, die man eh nicht hat, weil man nicht schläft, das ist alles irgendwann gar nicht mehr wichtig. Und wenn man zurückschaut, denkt man sich nicht, ach, die Nächte. Und das finde ich auch so lustig, dass das eben auch alle zu verdrängen scheinen. Weil wenn man ja mit anderen Generationen spricht, da ist ja immer alles, na, meine Kinder haben gut geschlafen. Da wurde ja nie wurde sich gemeldet. So, ja, oder man hat es einfach vergessen.
Ja, aber das haben schon meine Eltern gesagt.
Ja, natürlich.
Also meine Mama hat mir immer erzählt, ab 6 Wochen hast du durchgeschlafen. Das hast du auch müssen, weil ich habe dann wieder repräsentative Tätigkeiten als Arztgattin wahrnehmen müssen und wir waren in der Oper und wir waren im Theater. Und ich habe gesagt, Mama, ich war ja ein ganz kleines Baby. Ja, aber ab spätestens 6 Wochen hast du durchgeschlafen. Ja?
Sicher.
Ich glaube es ihr.
Du warst, sie war doch nicht in der Oper, während du mit 6 Wochen in deinem Bett gelegen bist.
Natürlich, wenn ich durchschlafe.
Naja.
Es war wirklich so. Ich bin es ganz sicher und ich glaube auch, dass die Grenze, die wir als Eltern setzen, nicht vom Kopf her, sondern vom ganz Innersten seines Seins, dass sie eingehalten ist. Ich habe es auch nie geglaubt. Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich habe immer gedacht, meine Mama hat mich zu Tode schreien lassen und irgendwann habe ich aufgegeben. Ich hatte aber dann die Möglichkeit, sie zu beobachten, wo sie einige Zeit meine Nichte betreut hat, da wo sie 3 Monate alt war, also wirklich ein kleines Baby. Mhm. Und ich habe gesehen, sie wirklich ganz bewusst beobachtet, wie sie mit diesem Baby umgegangen ist. Sie war äußerst liebevoll, aber sowas von klar, und es war wirklich so. Dieses Baby hat das Flasche bekommen, dann wurde gewickelt, dann wurde gespielt und dann wurde, jetzt ist schlafen und das Baby hat geschlafen.
Ja.
Es klingt ja wirklich so absurd, aber meine Mama hat es mir dann nochmal vorgezeigt. Wenn ich einen klaren Blick habe, so ist Babyleben, so ist Oma-Leben, so ist Mama-Leben, ich will es so, ja, dann machen die Kinder auch mit. Und ich fühle mich mein Leben lang von dieser Struktur, die ich bekommen habe, auch gehalten. Also meine Mama hat sicher, und das hat sie mir auch immer versprochen, ich habe dich nicht weinen lassen, aber ich habe eine völlig klare Struktur von mir bekommen.
Ja, das mit der klaren Struktur glaube ich sofort. Und das ist ja aber auch der Punkt, warum Schlafen, glaube ich, so ein übermächtiges Thema in meiner Generation ist, weil der bedürfnisorientierten Schule, glaube ich, vieles falsch interpretiert wird und zu einer absoluten Aufopferung aufgerufen wird für viele Frauen. Was, glaube ich, gar nicht eben der Sinn ist, aber dass da eben dazu hingehalten wird, keine klaren Grenzen zu ziehen und dass dazu hingehalten wird, immer eine Symbiose zu sein und immer zu verschmelzen und immer dieses Nähe schenkt man durch absolute körperliche, geistige, physische, psychische Hingabe. Und wobei das ja auch in mir so schwingt, weil ich auch primär solche Literatur gelesen habe, weil du ja auch bedürfnisorientiert mit uns gelebt hast, merke ich auch, dieses Grenzen ziehen fällt uns so schwer und da nehme ich mich nicht aus. Aber das merke ich ganz stark in meinen Beratungen, dass das einfach ein Punkt ist, der uns unserer Generation extrem schwer fällt. Und finde ich sehr spannend und finde ich sehr schade, dass die Oma jetzt schon leider verstorben ist, weil das hätte ich sehr spannend gefunden, da auch mit ihr zu sprechen. Und kann ich mir gut vorstellen, warum das in anderen Kulturen ganz klar ist, dass die Kinder einfach schlafen gehen oder was auch erklärt, warum es den Tagesmuttereffekt gibt, dass im Kindergarten sich die Kinder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 im Kindergarten auf die Matratzen legen und schlafen zur Mittagszeit. Wenn eine klare Struktur vorgegeben ist, dann können die Kinder auch klar mitmachen. Das Schwere ist, die klare Struktur zu finden. Und das ist wirklich ein Stress unserer Generation.
Ich habe jetzt ein Zeitraffer-Video gesehen von einem Kindergarten, wo so 30 Kindermatratzen liegen mit Polster und Decke. Und es waren drei Betreuerinnen im Zimmer. Die sind so ein bisschen wo verteilt neben manchen Matratzen gesessen. Und das geht im Zeitraffer über einige Minuten, bis man sieht, aber jetzt sind wirklich alle eingeschlafen. Und es ist nicht so, dass die sich hinlegen und schlafen, sondern je nach Charakter fliegen die Beine, fliegen die Arme. Ich glaube, es muss so eine Grundregel geben. Du kannst alles machen auf deiner Matte, aber du kannst nicht mehr aufstehen. Und dann sieht man einfach, wie manche sich hinlegen, das Kopferl ist am Polster und schlafen sofort ein, die rühren sich überhaupt nicht mehr. Und manche, die wutzeln und die Füße sind in der Höhe und der Popo ist in der Höhe und dann setzt man sich vielleicht nochmal auf, aber ich glaube, dann kommt vielleicht wirklich von irgendjemandem so ein hinunter und dann stehen alle drei Betreuerinnen auf und gehen hinaus. Und sie haben es wirklich geschafft, in einigen Minuten, ja, weil dieses Video dauert nicht so lang, 30 Kinder gleichzeitig in den Schlaf zu begleiten, nur indem es klar ist,
jetzt ist Schlafenszeit.
Jetzt ist Schlafenszeit.
Du darfst, wir sind da, aber genau, nicht aktiv beteiligt.
Genau, und du darfst auf deiner Matratze eigentlich machen, was du willst. Aufstehen ist nicht mehr drinnen. Ja, und sie brauchen den Schlaf. Ja. Das ist ja das Spannende. Ja. Aber es war für mich auch mal faszinierend, weil ich mir das auch nie vorstellen konnte, nachdem ihr nie über Mittag in einer Fremdbetreuung wart, wie das gegangen wäre.
Ja, sehr spannend. Mein Mini hat heute zum ersten Mal im Kindergarten geschlafen und hat super funktioniert. Sie haben mich auch gefragt, was braucht er dazu? Also ein ganz süßes Kindergartenteam, also ganz süße Pädagoginnen. Und da habe ich gesagt, nicht viel. Ja, also einfach, sie haben freie Hand quasi. Ich glaube, wenn er das Schlafangebot hat und die Matratze, und natürlich ist es heller als bei uns zu Hause, aber ich würde es einfach mal probieren, ob er dann schlaft. Und sie haben mir rückgemeldet, er wäre nicht liegen geblieben und daraufhin hat ihn eine geschnappt und im Sitzen gehalten. Dann hat er geschlafen, hat sie ihn abgelegt und hat halt über eine Stunde geschlafen. Und finde ich total schön. Und dann haben sie gesagt, so, wie machen wir weiter? Ist das okay für mich? Ich habe gesagt, alles ist okay für mich, was okay für euch ist, weil naja, natürlich, man kann ja nicht alle Kinder halten. Und wir sind uns aber einig, dass er einfach das erste Mal jetzt dort geschlafen hat.
Ist doch mega, oder?
Ja, eigentlich. Mega. Ja. Und auch so süß von ihnen. Und dass das aber sicher, ganz sicher sehr gut machen wird, einfach auch auf seiner Matratze eben zu liegen, bis sein Körper einschläft.
Und ich merke, er ist ja noch nicht so lang jetzt im Kindergarten.
Na, gar nicht.
Er setzt sich beim Essen, wenn er essen möchte, hin, klopft auf den Platz neben sich, also zeigt eindeutig, du, jetzt essen wir, du setzt dich daher, ich sitze auch brav. Lasst sich wirklich, bis er fertig ist, im Sitzen füttern oder isst seine Sache auf. Und dann, ganz klar, fertig, aufgestanden, spielen gegangen. Also es, ich sehe schon...
Aber das war schon vor dem Kindergarten so.
Schon, aber jetzt ist es noch deutlicher. Ja, also dass er so wirklich eindeutig einfordert, Strukturen. Du, wir zwei, wir essen jetzt.
Ja, voll schnucki. Ja, das hat er voll, dass wenn man für ihn geht, Essen nur am Tisch. Und dann sagt auch, dich? Also ja, okay, dann gehen wir zum Tisch.
Und jetzt sehr, sehr schön zu sehen, wie er das annimmt, wie er auch, so wie es ja wir Menschen eigentlich wollen, ein Teil einer Gruppe sein. Ich glaube, es passt extrem gut für ihn.
Es also
ich sehe ihn wirklich, dass er das echt schon ersehnt hat. Und ich glaube, derzeit gibt es nichts Schöneres für ihn, als dass er jetzt der ist, der auch dort sein darf. Schön.
Das ist wirklich so, dazu mache ich auf jeden Fall noch selbst eine Folge, sonst wird das jetzt hier zu lange. Aber die Kindergarteneingewöhnung ist tatsächlich unglaublich schön und reibungslos gewesen. Wir haben ja sogar eine Folge über die Kindergarteneingewöhnung, wo wir auch das Feedback bekommen haben, dass das extrem gut getan hat und voll schön geholfen hat auch. Und da werde ich auf jeden Fall auch zu mir und meinen Kindern ein Update geben. Gibt Update bei Schule, gibt Update bei Kindergarten, gibt Update bei, ja, Furchtblattern haben wir gehabt.
Wir haben noch genug Themen, aber ich würde jetzt sagen, so das Wunschthema, hey, wie war's bei euch, wie könnten wir es machen, wenn ein Geschwisterkind kommt, glaube ich, haben wir mal gut beleuchtet.
Ja, und dann sagen wir jetzt, schön, dass ihr zugehört habt.
Und bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe an euch.
Tschüss.